SR2 Kulturradio. Religion und Welt mit Sarah Sassou.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich zum ersten Mal in einen Ort komme, dann interessieren mich dort die historischen Bauwerke. Und das sind nun mal auch oft Kirchen. Aber immer häufiger werden die ja gar nicht mehr genutzt. Denn die Zahl der Gläubigen geht zurück und auch die der Geistlichen. Also stehen viele Gotteshäuser leer. Es ist kein Geld da, um sie in Schuss zu halten. Guter Rat, der ist dann teuer. In Saarbrücken gibt es schon lange Diskussionen um die Kirche St. Mauritius im Stadtteil Altsaarbrücken. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und das hat mögliche Käufer bisher abgeschreckt. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes entschieden, die Kirche darf trotz Denkmalschutz abgerissen werden. Wie wird es also weitergehen mit St. Mauritius? Simin Sadeghi berichtet.
Schon von Weitem kann man das marode weiße Gebäude im 50er-Jahres-Stil mit seinem hohen Turm sehen. Und auch schon von Weitem sieht man, in welchem Zustand die ehemalige Kirche ist. Der Vorgarten ist verwildert, einige Fenster eingeschlagen, Bauzäune versperren den Weg. Innen liegen Scherben und Beton, der wohl von den Wänden abgebrochen ist. In einem Raum hat sich sogar Efeu den Weg durch die Decke gesucht. Der Sulzbacher Pfarrer Peter Sens, der die Kirche verwaltet, wünscht sich schon seit Jahren, dass hier etwas passiert. Nur bezahlen kann das die Kirchengemeinde St. Jakob nicht.
Gucken Sie mal die Kante hier hoch, dann sehen Sie überall, wo der Beton abgeplatzt ist. Und das ist ein Vorgang, der um die ganze Kirche herum stattfindet. Das führte dazu, dass wir eine Kostenschätzung vorgelegt haben für den Erhalt dieses Gebäudes ohne den Turm. Und in dieser Kostenschätzung stehen schon 1,1 Millionen Euro drin. Und mit dieser Grundlage ist ganz klar, dieses Gebäude ist wirtschaftlich nicht haltbar.
Deswegen wurde schon vor Jahren entschieden, das Gebäude zu verkaufen. 2017 hatte ein Investor Interesse angemeldet, hier ein Seniorenheim zu bauen. Dabei soll es sich um IFA-Immobilien handeln, aus der Nähe von Saarburg, die in der Region schon so einiges gebaut haben. Pläne für St. Mauritius liegen schon in der Schublade. Weil das Gebäude aber unter Denkmalschutz steht, ging das bisher nicht. Und die Gemeinde hatte geklagt und recht bekommen.
Es gibt Gespräche mit dem Investor, der hat schon signalisiert, dass er gerne Teile von der Verglasung, also den Kirchenfenstern, in das Gebäude mit übernehmen will. Klar ist auch, dass wir gerne etwas haben möchten, was an die Zeit hier in St. Mauritius erinnert und diese Kirche nicht einfach verschwinden lässt.
Schade fänden den Abriss viele Anwohner und schade findet das auch die Landesarbeitsgemeinschaft Tanz aus Saarbrücken. Die hatten nämlich eine ganz andere Idee, was man aus der entweihten Kirche machen könnte. Ein Theater für die freie Tanzszene, die schon lange nach einem Zuhause sucht. Auf 1400 Quadratmetern für mindestens 200 Zuschauer hätte man hier ein neues Zuhause. Wenn Samuel Mestre von der LAG Tanz durch den Altarraum läuft, dann sprudelt es nur so vor Ideen.
Ich finde es erhaltenswert. Also ja, man sieht nicht so oft in der Stadt Gebäude, die so eine Atmosphäre haben. Die Größe hat mich erstmal umgehauen. Mit dem Foyer auf die Seite hier, mit dem Empor kann man da die Regie anbauen. Also eigentlich alles schon vorhanden. Und die Fenster sind natürlich wunderschön.
Als er spricht, fällt Licht durch die bunten Fenster vom Künstler Boris Kleint, die hier Stationen des heiligen St. Mauritius zeigen. Und genauso standhaft wie der christliche Märtyrer zeigt sich auch das Gebäude. Von der LAG Tanz engagierte Architekten bescheinigen, dass das Hauptgebäude in einem erstaunlich guten Zustand sei. Finanzierungspläne gibt es auch schon, sagt der Tänzer Mestre. Aber die nützen nichts, denn St. Mauritius ist vertraglich schon dem Investor zugesagt. Und er hat Vorkaufsrecht. Auf SR-Anfrage hat er sich dazu noch nicht geäußert. Aber wenn er absagt, so das Bistum Trier und auch die Kirchengemeinde, dann wolle man noch mal über die Pläne der Tänzer nachdenken, sagt auch Pfarrer Sens. Und vielleicht doch das denkmalgeschützte Gebäude erhalten.
Wenn jemand zu mir sagen würde, die Kirche, in der du getauft, gefirmt, zur Kommunion gegangen bist, wo du Prämiz gefeiert hast, wird jetzt abgerissen, würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Allerdings, wir haben noch in der Pfarrei St. Jakob zwei weitere Kirchen, die wollen auch unterhalten werden. Da gibt es auch noch Pfarrheime dazu und es gibt ein Pfarrhaus unten in St. Jakob. Da regnet es rein. Also ist es keine Frage des Luxus, sondern das ist die pure Not, die uns dazu treibt.
So ganz die Hoffnung aufgeben will die LAG Tanz deswegen nicht. Und wenn sie doch den Zuschlag kriegen, dann hat Mestre auch schon eine Idee für den maroden Turm.
Wir umhüllen den Turm mit Glasfassade. Auf das Glas schöne Buchstaben Theater von oben nach unten als Aushängeschild bis weit in der Stadt sichtbar.
Tanzen statt Gottesdienst, nur wenn der Investor das Gelände von St. Mauritius in Saarbrücken nicht entwickeln will, dann können die Pläne der Landesarbeitsgemeinschaft Tanz auch umgesetzt werden, hat Reporterin Simin Sadeghi berichtet. Auch in Frankreich gibt es viele Kirchen, die nur wenig oder gar nicht mehr genutzt werden. Und hier gehören aber die meisten Kirchengebäude dem französischen Staat. Und der hat kein Geld für die Instandhaltung. Vor allem nicht, wenn es auch hier immer weniger Gläubige gibt, die die Kirchen nutzen. Um zu verhindern, dass reihenweise Kirchen geschlossen werden, hat sich die französische Bischofskonferenz jetzt für eine Politik der offenen Tür, so nennt sie das, entschlossen. Kirchen sollen viel breiter für die Allgemeinheit, also auch für die nichtkirchliche Nutzung geöffnet werden. Und wie das aussehen kann, das wird gerade in der Pariser Kirche Saint-Eustache ausprobiert. Susanne Krause hat sich das angeschaut.
Für die Abendmesse in Saint-Eustache ist es noch zu früh. Doch vor der Tür im Seitentrakt herrscht reger Andrang. Wie jeden Samstag seit 20 Jahren lädt der Verein La Pointe de Saint-Eustache zum Spielenachmittag. Im bescheiden wirkenden Saal stehen lange Tischreihen mit Stühlen. Kostenlos werden warme Getränke und Kuchen ausgegeben. Willkommen sei hier jedermann, ob gläubig oder nicht, erklärt Vereinschefin Katharine Stolarski.
Wir sind einer der Vereine, die sich hier um Menschen in prekärer Lage kümmern. Seien sie obdachlos oder auf der Suche nach Anschluss. Heute stehen wie üblich Gesellschaftsspiele auf dem Programm. Einige kommen nur her, um Bekannte zu treffen, zu plaudern. Jetzt im Winter trudeln hier samstags bis zu 140 Personen ein.
Einige haben leere Plastiktüten dabei. In 2 Stunden wird ein anderer Verein warme Mahlzeiten verteilen. Katharine Stolarski begrüßt einen Stammgast, Nabil Aissa. Der schmale Mitfünfziger lebt in einem Arbeiterwohnheim im Pariser Norden und kommt seit Jahren regelmäßig her.
Ich bin Muslim und stamme aus Nordafrika. Und ich habe kein Problem damit, dass der Treffpunkt hier der katholischen Pfarrei Saint-Eustache angegliedert ist. Hier weht ein Geist von Toleranz, von Wohlwollen. Das schätze ich sehr.
Voll hinter der Vereinsinitiative steht auch der Priester von Saint-Eustache. Yves Trocherie gehört dem Oratorianerorden an, einer kleinen Gemeinschaft, die als progressiv und weltoffen gilt.
Zu behaupten, die Kirchen seien nur für Gottesdienste, Beichten, Anbetungen und Ähnliches bestimmt, ist einfach nicht mehr möglich. Wir müssen die Gotteshäuser öffnen, indem wir allen Menschen sagen, das ist auch euer Zuhause.
Pfarrer Trocherie erinnert an eine französische Eigenheit. Das Gesetz von 1905 zur strikten Trennung von Kirche und Staat. Es schrieb eine weitgehende Enteignung des kirchlichen Baubestands fest. Die 87 Kathedralen gingen damals in den Besitz des Staates über. Gut 40.000 katholische Kirchen und Kapellen wurden Eigentum der jeweiligen Standortgemeinde. Den Religionsgemeinschaften blieb das Nutzungsrecht.
Als Eigentümer müssen seither der Staat oder die Kommune für den Unterhalt aufkommen. Da geht es also um Steuergelder. Wir sollten somit alle gemeinsam überlegen, wie sich die Gotteshäuser auch für andere Zwecke als religiöse nutzen lassen.
Ein Thema, das nun auch bei Frankreichs katholischer Bischofskonferenz großgeschrieben wird. Notgedrungen. Laut der jüngsten Erhebung von 2021 stellen praktizierende Katholikinnen und Katholiken nur noch 6,6% der Gesamtbevölkerung. Der Priestermangel ist eklatant. Die Kommunen müssen den Gürtel enger schnallen. Insbesondere ländliche Gemeinden tun sich mit dem Erhalt ihres religiösen Kulturguts immer schwerer. Schätzungen zufolge sind unter den 40.000 katholischen Kirchen im kommunalen Besitz bis zu 5.000 dringend sanierungsbedürftig. Um den Gotteshäusern eine Zukunft zu sichern, setzt Gauthier Mornat, bei der Bischofskonferenz zuständig für den Bereich sakrale Kunst, auf einen neuen Diskurs.
Wenn eine Kommune als Eigentümerin der Kirche dort Restaurierungsarbeiten durchführen soll, müssen wir ihr gegenüber rechtfertigen, dass die Sanierung angemessen ist und dass sie nicht nur der kleinen christlichen Gemeinde zugutekommt. Wir müssen insbesondere kleinen Kommunen vermitteln, dass die Renovierung wichtig ist, weil die Kirchen nun hierzulande nicht mehr nur von uns genutzt werden.
Doch selbst Gauthier Mornat hat nur ein vages Bild davon, wie und wo französische Kirchen auch anderen als sakralen Zwecken dienen. Einen Gesamtüberblick sollen die von der Bischofskonferenz im vergangenen September lancierten Generalstände des religiösen Kulturguts erbringen, eine Art Kircheninventur. Da geht es zum einen um den Zustand der katholischen Bauwerke sowie um den Bestand der teils kostbaren Objekte, die sie bergen. Zum anderen wird erstmals erfasst, welche nicht-sakrale Nutzungsmöglichkeiten von Gotteshäusern es gibt. Da habe Saint-Eustache in Paris einiges zu bieten, meint Pfarrer Yves Trocherie.
In diesem Sommer findet das Pariser Festival 36 Stunden Musik bei uns in der Kirche statt. Da treten nonstop Gruppen aus den Sparten Pop, Elektro und Rock auf. Wir beteiligen uns auch am Kulturfestival der Stadt im Herbst. Wir inszenieren in Saint-Eustache Ausstellungen moderner Kunst. Und einmal pro Jahr laden wir Obdachlose zu einem Mittagsmahl bei uns ein.
Um die sakralen Bauten wieder mehr in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, sei vielerlei denkbar, heißt es auch bei der Bischofskonferenz in Paris. Sie stellt jedoch eine Bedingung. Jegliche anderweitige Nutzung müsse kompatibel sein mit dem liturgischen Rahmen. Eine Definition dessen, was nun als kompatibel gilt und was nicht, steht aber bislang aus. Ziel der aktuell laufenden Inventur ist auch, diesen klaren Rahmen zu stecken, zu benennen, welche Aktivitäten und Initiativen statthaft seien und welche nicht.
Aus Paris war das Susanne Krause. Ostern steht quasi vor der Tür. Das bedeutet für die Christinnen und Christen, die sich dran gehalten haben, dass 40 Tage Fasten bald vorüber sind. Seit Aschermittwoch läuft die Fastenzeit ja. Sie hat nach den tollen Tagen, also nach Fasching, begonnen. Und sie liegt natürlich einer biblischen Begebenheit zugrunde, einer 40-tägigen Gebets- und Fastenzeit von Jesus in der Wüste. Eine also eher besinnliche Zeit. Für Jüdinnen und Juden wird dieses Wochenende dagegen ziemlich laut, bunt und fröhlich. Das Purimfest beginnt heute Abend. Bis morgen wird das jüdische Fasching wild gefeiert. Über die Hintergründe des Festes klärt Gerald Beiroth auf.
Wodka und Wein kreisen durch die Synagoge. In den Reihen sitzen Bauarbeiter, Macker, Tussen, Königinnen, Prinzen und Terroristen. Alles Verkleidungen, selbstverständlich. Und der größte Spaß, während jemand vorne das biblische Buch Esther in einem ganz besonderen Sprechgesang vorliest, unterbricht die Gemeinde immer wieder und macht auf ein Stichwort hin solchen Krach, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen kann. Die Geschichte von Purim spielt im antiken Persien. Der Bösewicht Haman will alle Juden im Persischen Reich umbringen lassen, doch die Frau des Königs, Esther und ihr Onkel Mordechai, beide jüdisch, die wissen das zu verhindern. Am Ende landet der Bösewicht Haman am Galgen. Diese Geschichte ist in der Synagoge zu hören. Jedes Mal, wenn der Name des Antisemiten in der Geschichte auftaucht, machen alle in der Gemeinde Krach mit speziellen Ratschen, mit Rasseln, mit den Füßen, mit den Händen, mit Pfiffen und mit eigens für Purim programmierten Krachmach-Apps. Eine jüdische Sitte besagt, man soll an Purim so viel Alkohol trinken, bis man die Sätze »Gelobt sei Mordechai« und »Verflucht sei Haman« nicht mehr unterscheiden kann, bis die Grenze zwischen Gut und Böse im Alkohol verschwimmt. An allen anderen Tagen im Jahr ist die Unterscheidung zwischen Gut und Böse total wichtig im Judentum. Aber an Purim steht die Welt Kopf. Purim ist ein Tag der Partys und bei all dem Alkohol muss man auch etwas essen. Beliebt sind Teigtaschen mit Mohnfüllung, die sogenannten Hammantaschen oder Hammernohren.
Und das war Religion und Welt für heute. Mein Name ist Sarah Sasso und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.